willkommen bei der nächsten Episode Germanist spricht. Mein Name ist Wendula und ich begleite dich in eine Welt voller Geschichten von erfolgreichen Menschen, die alle eins gemeinsam haben: Deutsch. Wir sprechen darüber, wie die Sprachkenntnisse unser Leben verändert haben und welches Potenzial die deutsche Sprache hat, sowohl im Privatleben als auch im Beruf. In Germanist bringen wir dir nicht nur Deutsch bei, gemeinsam entdecken wir auch die deutsche Kultur und Lebensart. Also los geht's! Es ist an der Zeit, gutes Deutsch besser zu machen. Tomáš Burda, in Deutschland aufgewachsen, seit 2 Jahren im internationalen Geschäft im Bereich IT und Maschinenbau tätig, in Verhandlungsführung als Alternative für zwischenbetriebliche Streitbeilegungen spezialisiert. Mich interessiert das Wort Streitbeilegungen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja gut, ja, also halt, wenn Firmen zusammen kooperieren, gemeinsame Projekte haben, dann ab und zu läuft da etwas schief. Und wenn etwas schief läuft und es Geld kostet oder ziemlich viel Geld kostet in Millionenhöhe, dann gibt es die sogenannten Beanstandungsverfahren und wir alle können das so irgendwie in eine Einigung führen oder halt meistens, also landet man vor dem Gericht und so und man muss sich also gerichtlich verantworten und so. Und meine Aufgabe ist es also halt, die Firmen zu einem Tisch zu bringen und die zu einer Einigung zu bringen, damit man halt eben also nicht zum Gericht muss. Natürlich, wir machen jetzt die Anwälte arm. Aber auf der anderen Seite also wird es viel billiger für beide Seiten. Ja.
Und streiten die zwei Seiten wirklich?
Also ich vertrete immer eine Seite und die streitet. Natürlich, da fließen die Emotionen und Leute werden sauer. Auf gut Deutsch auch angepisst, ja, wenn man das sagen darf.
Ja, danke für diese Vokabel.
Mhm, ja, super.
Das ist nicht einfach, oder? In so einem Bereich täglich zu kommunizieren und...
Ja, natürlich. Also ich bin also halt dementsprechend geschult. Also halt, ich kann mit Emotionen umgehen. Also gerade so, wenn die Gegenseite wirklich aufgebracht und... so richtig in Fahrt kommt und so, dann ich kann die besänftigen, beruhigen und dann immer den richtigen Augenblick finden, also wo man sich wieder sachlich unterhalten kann. Und das ist die Kunst halt eben, wie man da voranschreitet. Ja. Weil verpassen Sie also halt die Tür der offenen Möglichkeiten, um da halt sachlich irgendwie was auch zu argumentieren. Und wenn Sie die emotionale Ebene einfach ignorieren, dann kommen sie einfach nicht weiter. Dann eskaliert das Ganze und man landet vor dem Gericht. Ja, und wenn man wirklich so halt mit Fingerspitzengefühl vorgeht und so, dann irgendwann mal nach 1 Stunde, 2 Stunden, dann kann man die Gegenseite so halt beruhigen und tatsächlich also zum sachlichen Gespräch bringen. Und das ist das Ziel.
Wie bist du zu diesem Job gekommen? Wie hat es angefangen?
Ja, also ich bin ein studierter Informatiker. Irgendwann mal habe ich festgestellt, also dass ich mich lieber mit Menschen unterhalte als mit Bildschirmen und bin dann halt in der Firma, wo ich damals da angefangen habe, also halt in die Geschäftsabteilung aufgestiegen und so und war bei Geschäftsverhandlungen mit dabei. Und gerade so, wenn es also um IT und Maschinenbau geht, dann die Sachen werden nicht einfach verkauft. Also halt, es findet nicht so bei einer Geschäftsverhandlung statt. Es gibt halt mehrere, manchmal eskaliert es und so. Und da kommt es auch zu ersten Streitigkeiten. Und mein Mentor, mein Vorgesetzter, hat mich da so halt richtig so halt in die Materie reingebracht. Ja.
Arbeitest du in einem internationalen Team oder arbeitest du nur mit Deutschen oder mit deutschdenkenden und sprechenden Leuten?
Also ich arbeite schon in einem internationalen Team. Also halt, ich orientiere mich halt eben an deutsche Firmen. Und halt heutzutage findet man auch bei deutschen Firmen Leute aus Indien oder aus Japan, China, aus USA oder aus Irland, Ireland und so. Also es sind nicht nur die Deutschen dabei. Also halt, es ist richtig bunt gemischt. Und das sind also halt eben die Kunden von meinen Kunden. Und ich vertrete meistens also Firmen aus dem Ausland, also halt tschechische, slowakische und halt aufgrund von meiner Vergangenheit auch sehr oft also israelische Firmen.
Wie wird gesprochen? Englisch, Deutsch?
Also halt, wenn die Ausländer mit dabei sind, dann halt meistens auf Englisch. Und wenn die nicht dabei sind und so, dann wir schalten sofort also ins Deutsche.
Wie ist dann die Kommunikation? Oder siehst du Unterschiede zwischen dem Englischen und dem Deutschen? Oder wenn man auf Deutsch oder auf Englisch die Situationen klären muss? Oder ist es anders?
Ja, natürlich. Also halt gerade so, wenn die Deutschen auf Englisch sprechen müssen, dann werden sie wesentlich langsamer. Und überlegen auch tatsächlich, was sie halt sagen. Also man kann es taktisch ausnutzen. Ja, und halt, wenn die Deutschen also halt ins Deutsche umschalten, dann das ist schon ein Indikator, dass da halt irgendwo ein Wurm, der Hund begraben ist, also der Wurm gegessen werden muss. Und daher, dass es da ein Problem zu lösen gibt. Und manchmal, also halt, wenn es also gerade so mit der Emotionsarbeit anfängt, dann ist es also halt viel besser, das Ganze auf Deutsch zu bringen, weil dann kommt es also halt viel weniger zu Missverständnissen.
Du bist zweisprachig aufgewachsen, also ja. Tschechisch-Deutsch.
Ja.
Wie würdest du die Kommunikation zwischen Tschechen und Deutschen beschreiben?
Ist genau das Gleiche. Also halt, ich merke kaum Unterschiede. Also wenn ich mit Engländern oder mit Israelis oder mit Ungarn oder auch mit Slowaken oder mit Polen vergleichen darf und so, dann ich würde sagen, dass die Tschechen und die Österreicher und die Tschechen und die Deutschen also halt wirklich sich nahestehen, dass sie genau die gleichen Hindernisse bewältigen müssen, sowohl halt in der Sprache auch, als auch im Handeln. Alle wollen alles perfekt haben, irgendwie. Und alle sind unzufrieden, also wenn es nicht perfekt ist und so.
Also nicht nur die Deutschen sind Perfektionisten, so wie man
normalerweise sagt. Auch die Tschechen sind Perfektionisten, so ist es, ja.
Was hat dir das Deutsche gebracht oder genommen im Leben?
Also halt die deutsche Sprache hat mich bereichert. Also ich kam nach Deutschland, als ich 14 Jahre alt war. Und kannte gerade so zwei Wörter, also guten Tag und Scheiße.
Oh, kein Wiedersehen.
Ja, und bin sofort also in einem altsprachigen Gymnasium gelandet und so und durfte so einiges nachholen und so. Und halt, das
Mensch,
hat auch
wie
Spaß
hat
gemacht.
Ausgesehen die ersten Jahre? Die müssen wirklich kompliziert sein für dich.
Ja, also halt das Deutsch wurde halt bei mir nicht benotet. Ich hatte eine deutsche Privatlehrerin gehabt. Die war auch eigentlich also halt die Lehrerin also von dem Gymnasium, die da angestellt war. Also ich habe so Privatstunden bekommen und habe das einfach nachgeholt. Ja. Und das Ganze war mir vertraut, weil ich bin also zuvor in Sambia, in Afrika aufgewachsen und bin dort also in eine englische Schule gegangen. Deswegen, also das war kaum was Neues. Also halt das Gefühl, irgendwo halt hinzukommen und sich nicht verständigen zu können. Also halt, ja, kannte ich sehr gut, ja.
Ja, also Deutsch und Englisch ist eigentlich auch meine nächste Frage. Was glaubst du, werden wir da alle in ein paar Jahren nur Englisch kommunizieren, sprechen, schreiben?
Keine Ahnung, also ich glaube kaum. Genauso können wir mal fragen, also ob wir in ein paar Jahren also halt Chinesisch sprechen, weil es halt eben so viele Chinesen gibt und weil halt China so halt das Wirtschaftsleben halt irgendwie betont und vielleicht auch den Ton angibt. Ja. Das ist also schwer zu sagen. Also ich glaube es nicht. Also halt gleich um die Ecke von Deutschland haben wir die Franzosen.
Stimmt.
Und solange die Franzosen da sind, dann die englische
das
Sprache wird
gefährlich.
Sicherlich nicht in Frankreich gesprochen. Ja. Dafür kann ich die Hand ins Feuer legen.
Alles klar. Das heißt, das macht definitiv einen großen Sinn, Deutsch zu kennen, sprechen, zu kommunizieren, vor allem in den mitteleuropäischen Raum, denke ich, oder würdest du schon
Also ich würde mal sagen, auch weltweit, also hat immerhin auf der ganzen Welt gibt es 130 Millionen Menschen, die sich auf Deutsch verständigen, die irgendwie auf Deutsch auch geschäftstätig sind und die Deutschen, die sind halt nicht so intensiv dabei, also wie die Franzosen, um halt die Sprache also halt weltweit bekannt zu machen. Also das Französische Institut gibt es also wirklich weltweit. in die Deutschen also finanzieren das Goethe-Institut. Es gibt ein Goethe-Institut in Tokio zum Beispiel oder halt auch in Washington. Und die Amerikaner und sowohl die Amerikaner als auch die Japaner, die lernen, die sind fleißig dabei, Deutsch zu lernen. Die deutsche Sprache hat auch einige Vorteile, gerade so was die Technik, Medizin und andere Berufe angeht, weil die Teilebenennung oder halt spezifische Benennungen werden wirklich also sehr, sehr präzise ausgearbeitet, meistens in einem Wort. Das Wort ist manchmal lang, aber immerhin, ja, es ist also verständlich, ja. Und die deutsche Benennung also bedarf eigentlich keine kontextuelle, wie sagt man denn das, also halt keine kontextuelle Beschreibung. Das heißt also, sie müssen nicht in einem zweiten zusätzlichen Satz beschreiben, was eigentlich gemeint wird.
Ja. Ja, also was ist dann... Wenn du mit den Deutschen Deutsch sprichst, im Vergleich zum Englischen, siehst du Unterschiede oder ist es anders oder ist es den Deutschen egal, wie mit ihnen gesprochen wird?
Also die Deutschen begrüßen es schon, also wenn man mit ihnen auf Deutsch spricht, das auf jeden Fall. Natürlich, also halt ganz egal ist es nicht. Also ich denke mal, dass die Deutschen halt das Gefühl haben, besser verstanden zu werden, wenn man mit ihnen auf Deutsch redet. Wenn man das auf Englisch macht, dann man schafft also schon irgendwie eine Art von Distanz. Natürlich gibt es Deutsche, die halt in den Staaten gelebt haben und denen ist es also vollkommen egal. Aber es gibt immerhin viele Deutschen, die sind also wirklich also mit dem Land verbunden. Und da kommen wir also natürlich auch zum Thema, so halt, wie sich ein Engländer oder Amerikaner, wo du er sich ja so halt von einem Deutschen unterscheidet. Also es gibt so also halt viele Stand-up-Comedians und die Amerikaner machen sich also total lustig. Also dass, wenn ein Amerikaner in einer Pfütze von seiner eigenen Kotze liegt, weil mit Drogen vollgepumpt ist, und wenn sie diesen fragen, also wie geht es dir, dann sagt er, oh, I'm doing pretty fine, I'm well. Und wenn sie halt einen Deutschen also fragen, ja, wie geht es dir, dann kriegen sie ja so eine tiefgründige Antwort, ja, oh mein Gott, ja, mir ist schlecht und mein Kanarienvogel ist gestorben, also die Beziehung mit meiner Mutter hat sich verschlechtert und so, mein geschiedener Vater redet mit mir nicht und so und ich glaube nicht, also dass ich die nächsten 2 Monate überlebe. So sehen die Amerikaner die Deutschen. Also halt so schlimm ist es natürlich nicht. Ja. Also die Deutschen haben natürlich Humor und können auch mitlachen. Ja.
Sie können auch mitlachen.
Genau.
Ja, das war eigentlich zum Thema Deutsch vielleicht die letzte Frage. Als du 14 warst und als du lernen musstest, wie hast du das gemacht? Also vielleicht hast du ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer. Gibt es manche Hacks oder muss man jeden Tag viele Texte lesen und Podcasts hören?
Also es gibt eigentlich also keine Tipps und Tricks, weil eigentlich Sprachenlernen, das ist eine emotionale Sache. Das heißt, man muss eigene Emotionen dabei also sehr gut beobachten. Und natürlich, was ihnen Spaß macht, und das geht halt am besten. Deswegen also halt... Wenn eine Sprache gelernt wird, dann man sollte sich also immer ein Thema suchen, das wirklich also Spaß macht. Und als ich 14 war, dann das waren die Asterix-Comics, die ich also halt sehr gut kannte im Englischen. Also ich habe also damals mit 14 also alle Asterix-Comics auf Englisch gelesen gehabt. Und als ich die deutsche Aufgabe bekommen habe und so, dann war es also für mich sehr, sehr, sehr viel leichter, eigentlich abzuschätzen, also worüber da gesprochen war. Ja, und halt die Comics, ja, so halt, das sind die paralympischen Darbietungen der deutschen Literatur.
Ja. okay, also man muss ein Thema finden, das lockt.
Also so habe ich das also für mich gefunden und so. Und das erste halbe Jahr auf einem deutschen Gymnasium war sehr, sehr schwierig. Ich habe es einfach überlebt und so. Also da war die Methode Augen zu und durch. Also halt genauso wie wenn man von einem 3 Meter oder 5 Meter Turm im Schwimmbad runterspringen möchte und so. Dann genau so einen Sprung habe ich also jeden Tag gewagt und es wurde tatsächlich also auch jeden Tag viel besser. Ich habe halt immer mehr und mehr verstanden und so. Und irgendwann mal habe ich auch angefangen, also alles Tschechische so vollkommen zu ignorieren. Das war also genauso bei meinem Bruder und auch eigentlich also bei mir. Weil wenn man die Sprache halt nicht benutzt, dann ist es genauso wie mit Sport. Ja. Also wenn man sich eine Hand bricht und zurück zum Tennis also möchte und so, dann dauert es eine Weile, bis der rechte Arm so halt wieder intakt ist und so und man den Schläger halt halten kann. Und genauso ist es, also war es bei uns mit dem Tschechischen. Also halt mein Bruder und ich, wir haben es mal den tschechischen Arm einfach gebrochen und nicht heilen lassen, ja. Weil wir kannten im Prinzip also keine Tschechen da halt in Frankfurt am Main. Und wir haben also auch wirklich nur mit unseren Eltern gesprochen. Also gerade so mit unserer Mutter und so. Und wenn man also halt von der Schule nach Hause kommt und deutsche Witze anschleppt und so, dann die lassen sich kaum übersetzen. Und wenn man die deutschen Witze oder auch die englischen Witze ins Tschechische übersetzt, dann ist die tschechische Version absolut unlustig so. Und
vor allem die linguistischen Witze.
Genau, genau so ist es, ja.
Ja, klar. Aber du verstehst und sprichst, kommunizierst Tschechisch absolut problemlos, oder? Also wir haben zusammen auch Tschechisch gesprochen. Und
ja, schon, ja.
Also so schlimm ist es nicht, oder?
Es war viel schlimmer vor einiger Zeit, ja.
Und was hat wieder geholfen, dein Tschechisch
also ich
besser
bin,
zu haben?
Also ich bin öfter nach Prag gekommen. Mhm. Also in den 90er Jahren also war ich bei einem Projekt mit dabei. Das war halt einfach so eine Logistik-Software für Skoda, für die Werke Skoda in Mladá Boleslav. Und mein Projektleiter hat einfach also sich gedacht, also komm, wir sparen Geld. Das heißt, lieber Tomáš, also halt deine Mutter ist eine Tschechin, da du kannst die Projektdokumentation auf Tschechisch erstellen.
Ah, ja.
Ja. Also ich habe kaum 10%, genau, 10% geschafft. Ja, dann bin ich dabei beinahe gestorben, viele Überstunden im Büro, also halt einfach geschoben und so. Und dann habe ich mal gesagt, so, nö, also halt, wir beantragen eine Übersetzungsagentur. Also, mein Leben ist mir noch lieb.
Okay, also definitiv kann man aber sagen, dass wenn man sich in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz befindet, dann geht das Lernen irgendwie doch ein bisschen besser, schneller, einfacher.
Oder man kann auch also YouTube-Videos konsumieren, also halt die Deutsche Welle, also halt bietet also halt jede Menge von Material für die ausländischen Mitschüler. Es gibt auch jede Menge von Deutschlehrern, die auf YouTube also verschiedene Arten von Videos anbieten, wie man sich mit der Aussprache, also halt, also wie man sich mit der Aussprache zurechtfindet, wie man was verbessert und so, wo man die Grammatik einfacher machen kann und so. Also heutzutage hat man also halt viel bessere Möglichkeiten als damals, also in Zeiten vor Internet. Ja.
Genau, das ist ja die große Wahrheit. Lass uns noch kurz über deine Spezialisierung sprechen. Du bist Kommunikationsexperte, kann man sagen.
Also eigentlich, also halt, ich bin also der Verhandlungsführer. Also halt, ich benutze Verhandlungen also für Einigungen zwischen zwei Firmen, wobei ich immer eine Firma vertrete. Also ich bin kein Mediator, sicherlich nicht. Ja, und halt auch bei den Verhandlungen und auch mit Deutschen, da wird es also halt wirklich sehr, sehr emotional. Und es gibt da auch einige Fallen. Ja, und halt, wenn man in eine Falle reintrampelt, dann kann es also auch richtig schwer sein. Und es kann also genauso schwer sein für die Tschechen als auch für die Deutschen. Und eigentlich, es ist egal, ob Deutsch meine Muttersprache ist oder nicht, wenn ich mir so halt gar nicht so bewusst bin, also in was für eine Falle ich da reintrampeln kann, dann kann es mir auch wirklich also sehr, sehr schlecht gehen. Ja.
Hättest du ein paar Beispiele?
Oh, jede Menge.
Was sind die typischsten? Oder?
Also das Typische ist also halt, du schreibst eine SMS, Pizzeria Vesuvio, heute um 18 Uhr. Fragezeichen. Ja, und zurück kommt ein Smiley.
Ah ja.
Dann was bedeutet das?
Jein.
Vielleicht. Das kann bedeuten, ja, ich komme. Aber das kann auch bedeuten, ja, Achtung, also du bist dabei, also halt Pizza zu essen, achte mal auf deine Figur, ja. Oder das kann auch heißen, nee, also halt viel Spaß beim Pizza essen. Oder es kann auch heißen, ich dachte, also, wir treffen uns mal vor der Pizzeria, um hinterher so einen Cocktail zu trinken. Ja. Aber wieso Pizzeria Vesuvio? Die haben heutzutage Pasta-Wochen. Ja. Da gibt es keine Pizza, da gibt es Pasta. Ja. Wieso lädst du mich denn da halt ein? Ja, und das ist schon eine riesengroße Quelle von Missverständnissen.
Smileys.
Ja, also halt ungenügende Antwort. Also ein Smiley ist einfach eine ungenügende Antwort, die aus dem Kontext gerissen werden kann. Sehr leicht.
Wie sieht so eine richtig gute Antwort
aus? Präzise formuliert, aber das ist dann auch schwer zu sagen. Also halt, ich würde jetzt nicht so halt unbedingt mich auf den Inhalt konzentrieren. Ich würde mich also halt auch viele anderen Aspekten also halt konzentrieren, also die bei der Kommunikation auch sehr große Rolle spielen. Ja, und dazu kommen wir mal halt nachhinein. Ja. Das Typische ist also halt meine Freundin und ich, also wenn wir also jetzt gerade so zum Schluss von Sommer, Ende August, Anfang September im Garten am Abend sitzen, ja, dann ich merke schon, es wird ihr kalt und ich frage sie, soll ich mal eine Decke holen? Und sie sagt, nein. Ich stehe auf, ich hole die Decke und sie sagt, Dankeschön. Ja, und jetzt also, ich möchte mal bitte schön eine Erklärung haben. Wieso hat man mir das nicht gesagt, also als ich 25 war? Also als ich 25 war, dann ich sagte, sie will keine Decke, ja.
Und dann hat sie gedacht, was ist das für den, was für einen Typen ist das? Der versteht mich gar nicht.
Genau.
Warum ist das so? Warum sagen wir Nein statt Ja und umgekehrt?
Ja, weil die Kommunikation, also halt, die läuft auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt also halt eine Ebene, das ist die sachliche, das, was wir halt aussprechen, das, was wir also hinschreiben, das ist genau das, also halt, was wir da halt irgendwie uns mitteilen. Aber halt, wir teilen uns auch also halt wesentlich weiter, also viel mehr, also weitere Aspekte, ja. Also halt der Wolf Schneider, das war halt ein Sprachforscher, dann der hat gesagt, also dass die Informationsübertragung ist weder die älteste noch die wichtigste Funktion der Sprache. Also halt die älteste Funktion der Sprache ist eigentlich also Mitteilung von Emotionen. Also halt noch damals zu Urzeiten, als es keine Sprache war oder keine Sprache gab und so, dann man hat also halt verschiedene Laute, vor allem die Emotionen also halt mitgeteilt, ja. Und genau so haben wir das also halt auch mit in der heutigen Sprache. Und wenn wir das ignorieren, ja, dann kommt es also zu brutalen Missverständnissen, ja. Leute werden sauer, wenn man die Konflikte halt einfach nicht sofort bewältigt und nicht danach also halt hinfragt und so, dann schleppt sich das Ganze, Leute werden gekränkt, sie kommen halt nach Hause, ja, zu Hause treffen sie erstmal ein sauberes Gesicht auf dem Sofa. So, hast du was?
Nein.
Genauso wie auch auf dem Arbeitsplatz und so, ja. Und diese Ratschläge da so halt, das halt Happy Wife, Happy Life, dann die kann man sich eigentlich schenken, ja. Also ich kenne einige Leute, die gehen erst mal nach der Arbeit ein Bier oder halt einen Kaffee trinken, bevor sie nach Hause kommen, ja. Und halt das haben wir so im Prinzip also halt gar nicht nötig und so, ja. Und man kann es also kaum in einem Satz also halt ausdrücken, ja. Lass uns mal einfach so halt die Beispiele so halt einfach so da bearbeiten, mal gucken, wie weit wir halt heute vorankommen. Also die Ursache, also halt warum es zu Missverständnissen in der Kommunikation gibt, dann die paradoxe Ursache ist die, dass wir halt immer reden wollen.
Wir hören zu wenig zu, oder?
Wir hören zu wenig zu, so ist es, ja. Ja, und das fängt also schon mal mit den Verkäufern. Also gehen Sie zu mal ein Verkäufer-Coaching. Alle lernen halt einfach so halt diese Stories, also Storytelling und so, Produktpräsentation und so. Und halt fragen Sie einfach so halt beliebigen Verkäufer, verkauf mir einen Apfel. Und meistens, die fangen so an, dieser Apfel ist auf der Wiese beim Bodensee gereift, in der südlichen Sonne und so. Ja, und da kann man so schon mal sagen, ja, und haben Sie nicht gehört, dass ich im Moment gar keinen Apfel haben möchte? Oh, das habe ich nicht gehört, ja. Hätte ich das gehört, hätte ich mal gefragt, ob Sie diesen Apfel also halt später mitnehmen wollen. Einfach, es ist also halt schlecht gelaufen. Respekt, also halt oft in Gesprächen, also fehlt uns also halt an Respekt. Das merkt man meistens bei Partys oder bei verschiedenen Veranstaltungen. Also wenn sich zwei unterhalten, was besser schmeckt, ob Kakao oder Kaffee. Ja, dann kaum, heutzutage kaum können wir also halt also Zeugen von einer guten Diskussion sein. Meistens die Leute also halt erzählen ausführlich über verschiedene Kaffeesorten. Der andere also halt erzählt also über Kakaosorten. Dann kommt ein Dritter dazu und sagt so, oh ja, einen guten Kakao habe ich in Guatemala getrunken. Ja, und wir können mal raten, also worum es dann halt weitergeht. Es geht natürlich um Guatemala. Aber halt, die hören einfach aneinander nicht zu. Ja. Und dann halt egal, was wir halt auch mitteilen, wir können auch Unbehagen einfach hervorrufen. Das ist so ein komisches Gefühl, obwohl wir das also gar nicht so schlimm meinen. Ja? Also es kann vielleicht ein misslungener Witz sein. Es kann auch tatsächlich einfach eine sachliche Mitteilung sein und die kann also halt wirklich also sehr negative Emotionen also bei dem Gegenüber also halt hervorrufen.
Ja, dafür braucht man aber eine bestimmte Empathie, oder? Also nicht jeder kann das schaffen, zu sehen oder zu spüren, wie sich der andere fühlt.
Ja gut, ja, so halt Fehler darf man machen. Irgendwann mal werden wir halt alle müde und wir können doch nicht so 24 Stunden, also halt 7 Tage in der Woche einfach so halt hochempathisch durch die Gegend laufen. Das schafft kein Mensch, das schaffen vielleicht die Roboter mit künstlicher Intelligenz, aber Menschen ganz bestimmt nicht, ja.
Dann ist es halt, ja, dann muss man halt immer Fehler machen quasi, ne, in der Kommunikation.
Ja, also halt, man muss davon ausgehen, dass man so ständig Fehler macht. Und wenn man sich da so halt dessen bewusst wird, dann man kann auch die Fehler korrigieren, ja. Es ist einfach nur so zur Verdeutlichung, also halt, wie so ein Unbehagen aussieht, ja. Die Rheinländer, vor allem aus Köln, also das sind so richtige Spaßvögel. Und da kommen wir also zum Humor von Deutschen. Ja. Also in Köln gibt es also so eine Halbringstraße, da gibt es also Kneipe nach einer Kneipe. Und wenn man da halt irgendwie freitags oder samstags unterwegs ist und so, dann ab und zu mal, wenn sie Freunde in Köln haben, dann die rufen sie mal halt an. Oh ja, sind sie da auf der Ringstraße? Dann komm mal zu uns zum Mitternachtsessen. Also in Köln geht man tatsächlich zum Mitternachtsessen. Ja, gut, dann wir kommen mal halt vorbei. Ja, man kommt da halt hin. Die Tür öffnet sich und so. Und halt der Freund, also steht da in der Tür und sagt so, für euch haben wir uns mal etwas Spezielles ausgedacht. Heutzutage, also heute Abend gibt es also geschmorten Hamster. Also so Hamster, ja, Spaß. Ja klar, ja, so halt, wir hatten mal so ein bisschen so Probleme. Also die Hamster haben sich halt vermehrt und so, ja. Und deswegen also halt fell ab über die Ohren und so ab in die Pfanne und da werden die halt geschmort, ja. Dann kommt die Frau von einem Freund dazu und die sagt so, ja, und wenn das ihnen nicht ekelhaft genug ist und so, dann als Vorspeise gibt es bei uns die Silberfischsuppe. Also wir wollten das Aquarium loswerden, ja. Ja, und dann sagt man, ja, gut, ja, Kölner kennt man. Dann geht man weiter in die Wohnung und man findet tatsächlich vor der Küche einen leeren Hamsterkäfig. Und dann sagt der Mann, oh ja, keine Sorgen, also die Kinder sind schon im Bett, die schlafen. Ich sag's ihnen morgen, dass der Hamster nicht mehr da ist und so. Ja, und halt da kommt halt eben dieses Unbehagen und ich wette mit jedem, also wenn dann das Angebot also als Schneckenpanna Cotta zum Mitternachtsessen als Nachspeise kommen soll, dann da möchten sie unbedingt die vegetarische Phase einlegen.
No. Und ja, genau. Das ist das.
Ja, und halt das Ganze, also was wir jetzt da so halt jetzt die Beispiele, die wir da jetzt also durchgenommen haben, dann das ist also halt so, dass da die Kommunikation, die verläuft tatsächlich also auf 3 Ebenen. Ja, und wenn die Ebenen aneinander nicht abgestimmt werden, dann läuft so meistens etwas schief und so. Darauf wird auch Humor aufgebaut, da wird absichtlich etwas verdreht und so. Und leider in der Alltagssprache, wir schaffen es tatsächlich, auch etwas unabsichtlich zu verdrehen.
Ja.
Also halt, wir haben also erstmal die erste Ebene ist die Körpersprache, das hat sich schon mal halt herumgesprochen. Gerade so bei den Verkäufern, also halt, wenn sie sich so darauf fokussieren, also die Äpfel zu präsentieren, und die schauen also halt das Gegenüber sich nicht einmal an und die gucken nicht, also dass man die Arme verschränkt hat, das Gesicht verzieht und so, und dann sagen sie hinterher, oh, hätte ich mal hingeschaut, dann hätte ich mal halt sofort bemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Ja, also das ist das mit der Körpersprache. dann gibt es die sogenannte paraverbale Ebene. Ja? Also mit der hat sich also Paul Watzlawick, ein Sprachforscher, sehr ausführlich also so halt beschäftigt und so. Und da wird es so kompliziert. Also halt so wie wir halt reden, dann jeder Satz hat eine Melodie. Ja, wir können mal sagen, das ist also halt der Akzent. Dann erkennt man die Ausländer, man erkennt auch die Rheinländer, die Leute aus Bayern, aus Hessen, aus Hamburg und so weiter. Das ist also halt eben dieser Akzent, ist halt deren also halt Eigenmarke. Ja, oder halt man kann auch damit tatsächlich also halt Emotionen halt hervorrufen. Also halt der klassische Satz, sie kommen nach Hause und sagen, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Dann kriegen sie sofort die Antwort, ja, mache ich das sonst nie oder was? Oder sie kommen nach Hause und sagen, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Und als Antwort kriegen sie, extra für dich. Ja, ja, oder man kann sagen, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Und als Antwort kommt man so, hätte ich das nicht machen sollen? Ja, habe ich was falsch gemacht oder so? Also das ist die paraverbale, also so halt Ebene. Ja, und dann gibt es natürlich also auch noch die Gefühlsebene, also gerade so bei dem Unbehagen, da kommt es also auch zur Missdeutung von Emotionen. Das heißt also, wir denken also halt, jemand ist okay, fühlt sich sehr gut, aber das Gegenüber muss sich nicht unbedingt also halt absolut in Ordnung halt fühlen. Also halt, da kommt halt eben die Empathie zum Spiel.
Ja. Also zusammenfassend könnte man sagen, ich muss darauf aufpassen, was und wie ich sage, was ich sagen möchte, wie ich das sagen möchte und was ist das Ziel? Also was möchte ich erreichen?
Ja, und das Schlimme ist, also wenn Sie das anfangen, also viel zu analysieren, dann kommen Sie so richtig so maschinell halt über. Also Sie müssen also schon darauf vertrauen, dass Sie das Richtige machen und so. Und wenn Sie das Richtige halt eben so also halt nicht machen, dann kann man es hinterher immer noch korrigieren. Ja, also halt, das fängt schon mal also mit dem kürzesten Satz, den ich auch der deutschen Sprache kenne. Und das, der heißt ja. Also ja. 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 Also ich könnte sowas 20 Minuten lang machen. Ich kann also 150 verschiedene Ja sagen. Ja. Und es geht auch anders. Also halt. Kommen Sie mal heute Abend mit mir Bier trinken? Ja. Das heißt nicht ja, das heißt nein. Genauso hat so im Büro auf der Arbeit, so ey Franz, also halt die Unterlagen, die wirst du am Donnerstag fertig gehabt haben, oder? Ja. Also halt, Sie kriegen die Unterlagen nicht, garantiert nicht am Donnerstag. Der Franz wird sich einfach nicht liefern. Also halt ja heißt ja, ja und nein muss nicht unbedingt nein heißen. Also es kann auch umgekehrt sein. Ja, und das ist also genau also halt diese Zwiespalt, also zwischen diesen zwei Ebenen, also zwischen der sachlichen Ebene und zwischen also so halt der Melodieebene.
Dann ja. Sucht man quasi immer ein Gleichgewicht, ja, also immer wieder irgendwie.
Ja, oder man muss also halt genau nachfragen, also halt was da eigentlich gemeint ist und so. Ja, oder was ist da halt eigentlich also halt gemeint, ja.
Bedeutet dein Ja tatsächlich ein Ja?
Ja. Ja, und halt, also das kann wirklich die Ursache sein, also für verschiedene Streitigkeiten. Mhm. Also halt typische Situation, so also unter der Woche, die Frau fragt den Mann, am Samstag macht Claudia die Gartenparty. Kommst du da mit? Ja. Also in dieser Situation ist jeder Mann absolut überzeugt, dass er Nein gesagt hat. Und wenn sie das ignorieren und am Samstag sagen, hey Mann, also halt, du hast am Mittwoch gesagt, dass du da mitkommst, dann jetzt kommst du einfach mit und so und bist du still. Dann da schaffen sie so halt die ersten ja. Reibereien.
Dann kann er noch fragen, Schatz, habe ich Lust auf ein Bier oder auf zwei?
Zum Beispiel, ja. Genau. Ja, und das kann man einfach so halt weiter so halt also aufbauen, ja. Also der kann sich auch zwei Tage später rächen, ja. Da kommen sie, guck mal, ich habe hier ein neues Kleid, gefällt es dir? Ja, schön. Jo,
geht.
Schön. Ja, und was hast du denn da gesagt? Ja, wie, ich habe doch gesagt, es gefällt mir schon, ja. Aber wie du das gesagt hast, und eben um das, wie du das gesagt hast, also darum geht es, ja. Hm.
Genau, also deswegen ist das einfach so schwer und es kommen immer wieder diese Situationen, wo man unsicher ist. Habe ich richtig verstanden oder habe ich etwas falsch gesagt oder was läuft schief? Und manchmal hat man gar nichts Falsches oder Schlechtes gesagt, aber man spürt das irgendwie, ne? Dass etwas passt nicht und man weiß nicht, was eigentlich.
Genau.
Also wenn man dann diese drei Aspekte kurz überlegt, was habe ich sachlich gesagt, wie habe ich mich dabei gefühlt oder vielleicht mein Kommunikationspartner und was war die Message oder die Nachricht dahinter, dann kann man schon Bescheid wissen.
Genau. Also im Deutschen sagt man, man sollte schon zwischen den Zeilen lesen. Ja, und in diesem Fall also muss man zwischen dem Gesagten also halt hineinhören. Also was man da tatsächlich machen kann, man kann sich da drin üben, man kann tatsächlich zum Kommunikationsworkshop also halt hingehen und meistens kriegt man da beigebracht, wie Schauspieler einfach irgendwie ein Stück fürs Fernsehen oder fürs Theater vorbereiten. Also halt die Schauspieler so halt üben immer ein Stück wirklich sehr lange, weil sie zum jeden Satz immer den Unterton mit reinpacken müssen. Ja, und halt die erste klassische Übung also halt besteht darin, also man kriegt halt einen unschuldigen Satz, zum Beispiel, möchten Sie einen Kaffee? Und hinterher sagt man halt einen anderen Satz und von diesem zweiten Satz klaut man die Melodie. Ja, deswegen, also man kann also halt sagen so, ja, mir ist so langweilig, möchten Sie einen Kaffee? Ah, Sie sehen aber gut aus, möchten Sie einen Kaffee? Wenn Sie gewusst hätten, also wie scheißegal mir das ist, möchten Sie einen Kaffee? Ja, und halt auf diese Art und Weise, also wird man sich bewusst, was man da mit dem Unterton sagt. Ja. Hinterher kriegt man auch noch so verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel, also halt bereiten Sie eine kleine Verhörszene. Also halt der Kommissar und versus der Verbrecher. Und damit die Szenen also halt irgendwie auch sich gut anhören, dann, wenn der Kommissar richtig dynamisch ist und so, dann muss natürlich also halt der Zeuge oder der Verbrecher ein bisschen so Latsche sein, ja. Deswegen also, also hört sich so an, so, ja, ich möchte ganz genau wissen, wo Sie am Freitagabend gewesen sind. Ja, wo bin ich denn gewesen? Halt im Wald. Also diese Szene ist vollkommen in Ordnung. Genauso, als wenn es umgekehrt ist, also halt, ja, also sagen Sie schon, wo waren Sie am Freitag abends? Ja, wo bin ich denn gewesen? Ja, im Wald. Darf ich doch nicht in den Wald hingehen und so? Mhm. Ja, diese Szene ist auch in Ordnung, ja. Aber was absolut nicht geht, ist, also halt, wo waren Sie am Freitag nachts? Im Wald.
Aber das würde ich mal gerne ansehen, so eine Folge von einer Krimiserie. Das wäre echt lustig.
Ja, genau. Also das macht man also absichtlich in Komödien und so, dass man also halt eben also das also halt verdreht. Ja, da arbeitet man halt damit bewusst. Ja. Ja, und halt, und das Komische ist also halt gerade so, also wenn wir uns mal also im Privatleben unterhalten, dann wir kriegen das meistens also halt hin. Ja, aber halt im beruflichen Leben, da werden die Sätze einfach so flach ausgesprochen. Ja, also. Also wir sagen auch nicht, also halt, schau mal, gestern habe ich Rüdiger getroffen, der Rüdiger, dem geht es also richtig gut, verdient ziemlich viel Geld, er arbeitet in einer Werbeagentur und fährt ein tolles Auto. Aber man sagt so halt eher so, weißt du, wen ich gestern getroffen habe? Rüdiger. Ich habe mich gefreut, den zu sehen. Ja, Mensch, also dem geht's gut, der ist verheiratet und absolut zufrieden. Und die Werbeagentur, den Job, den er da hat, der ist ja so wirklich spitzenmäßig. Also so sprechen wir mal halt im Privatleben. Aber halt im beruflichen Leben, da hängt es also halt oft hinterher, ja.
Ja, schon schwieriger. Ich würde es vielleicht ganz schön zusammenfassen. Mhm. Vielleicht die letzte Frage.
Ja.
Wie würdest du, oder was möchten wir heute unseren Zuhörern eigentlich sagen? Wie würdest du das Ganze zusammenfassen? Also was ist das Allerwichtigste in der zwischenmenschlichen Kommunikation? Nicht nur in der deutschen, sondern auch in der tschechischen, englischen, was auch immer.
Genau.
Worauf muss man aufpassen? Oder was ist das Wesentlichste?
Ja, also das Wesentliche ist also halt eben, passen Sie überhaupt nicht auf. Versuchen Sie einfach natürlicher so halt rüberzukommen. Ja, ich würde völlig ignorieren, dass die Tschechen in Tschechien geboren sind, dass die Russen in Russland geboren sind und so. Ich würde wirklich also jedem empfehlen, sich also natürlich zu unterhalten, natürlich auch das Kulturelle von dem eigenen Land also halt mit rüberzubringen. Es fühlt sich also halt viel natürlicher an und nicht so halt so maschinell, als wenn man also versucht, die Deutschen nachzumachen. Das schafft man sowieso halt nicht hin, das kriegt man nicht hin. Und natürlich also halt, es ist also sehr, sehr aufwendig. Also halt, da bräuchte man einen Schauspielunterricht, ja. Und das ist also die erste Sache. Die zweite Sache, ich würde halt gar nicht so viel nachdenken, wie und was da jetzt ganz genau gesagt werden soll oder halt, was ich da jetzt ganz genau sagen möchte. Ich würde so halt wieder einfach so halt loslegen und wenn es zu Missverständnissen kommt, dann da würde ich mal halt aufpassen, also wie mein Gegenüber reagiert. Ja, wenn die Augen ein bisschen so verschreckt sind und so, wenn da die Stirn gerunzelt wird und so, wenn die Arme so halt so verschränkt werden und so weiter, dann kann man schon nachfragen, oh, habe ich was Falsches gesagt? Ja, ja, kann natürlich passieren. Ja, komm, lass uns das nochmal durchgehen und das Missverständnis einfach aus dem Weg räumen.
Schön. Ich schätze wirklich hoch, dass du dabei warst, also super, dass du heute deine Erfahrungen, Kenntnisse und deine Meinungen geteilt hast. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir ja viel Erfolg in der Kommunikation, egal ob auf Deutsch, auf Tschechisch oder auf Englisch und alles Gute, nicht nur mit der Kommunikation, sondern auch allgemein in deinem Privat- und Berufsleben.
Super, vielen Dank und ich wünsche euch allen von Germanist also viel Spaß am Deutschlernen. Genießt es einfach, nehmt es leicht mit Humor und so kommt ihr am meisten, am besten weit. Ja.
Wie hat dir das heutige Interview gefallen? Möchtest du jetzt sofort mit dem Studium anfangen? Abonniere unsere Newsletter und verpasse nicht die nächsten Podcast-Folgen und vor allem schieb es nicht auf. Sei immer einen Schritt voraus mit unserem Germanisten-Team. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder bei den nächsten Episoden von Germanist spricht. Bis bald auf www.germanist.cz.